Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 11. Februar 2022. Andreas guckt mit strahlendem Blick auf den tiefblauen See.
Ja, da kann man auch nur strahlen, denn der Himmel ist hellblau und das Wasser ist tiefblau. Man fragt sich wirklich, wie das mit dieser Lichtbrechung sich so verdunkeln kann. Es ist eine faszinierende Farbe, schon ein bisschen fast ins Türkis gehende und es ist wunderschön. Die Sonne scheint wirklich vom strahlenden Himmel. Also ich bin ganz außer mir, nachdem wir jetzt gestern mal so ein bisschen auch schlechteres Wetter hatten und viele graue Wolken vor dem blauen Himmel. Und diesen Tag wollen wir jetzt genießen. Wir haben 5 Grad plus, möchte ich kurz sagen, 5 Grad plus, erwarten aber in den nächsten Tagen wieder Schnee und ab nächste Woche wieder 8 bis 11 Grad minus. Also der Winter läuft hier noch.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich nehme mir dieses Wochenende hitzefrei, aber daraus wird dann eben nichts. Aber man merkt, die Sonne bekommt schon mehr Kraft und ich habe angefangen einzusehen und werde mit Sicherheit mit euch gemeinsam, jedenfalls mit denen, die interessiert sind, jetzt in den Frühling wieder fröhlich einsehenderweise gehen. Das ist immer das Allerschönste, wenn die Sonne so warm wird und dann das Saatgut so schnell sprießt und grün wird und sich ins Licht reckt und uns ein Beispiel dafür gibt, wie wir jetzt durch diese Zeiten durchkommen sollen. Wir sollten jeden Lichtreflex nutzen, um uns daran aufzurichten. Und damit habe ich sehr elegant übergeleitet zur ersten Meldung. Die macht nämlich Spaß. Es gibt eine neue Studie aus Israel und die bestätigt umfangreich, dass die Antikörper nach einer Covid-Infektion viel besser, länger, nachhaltiger wirken als die Antikörper nach einer sogenannten Impfung. Und es heißt hier, es ist eine Studie, die vom israelischen Sheba Medical Center vorgenommen wurde, unter der Leitung von Dr. Carmit Cohen. Und der hat auch vor, diese Studie vorzustellen auf dem Europäischen Kongress für klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten im April. Aber hier ist schon mal vorab veröffentlicht worden, dass diese bahnbrechende Entdeckung ernst genommen werden sollte, nämlich dass bereits infizierte Patienten, steht hier, man kann ja auch infiziert sein, ohne ein Patient zu sein, weil man keine Symptome hat. Aber eben, wir bleiben mal bei dem Wording, warum bereits infizierte Patienten besser gegen eine neue Infektion geschützt sind als solche, die nur geimpft wurden. So steht's hier.
Ja, was ich besonders interessant finde, ist, dass das überhaupt eine Meldung wert ist, dass die Natur es besser regelt als die biochemischen Pharmakonzerne. Wer hätte denn das gedacht, dass die Schöpfung Gottes noch oberhalb der Pharmaindustrie liegt? Und das wird ja hier regelrecht jetzt aufgearbeitet. Und ich finde das toll, dass man jetzt zu dieser Kenntnis wieder zurückkehrt. Und ich kann natürlich auch die Menschen verstehen, die sagen, wir machen diese Corona-Partys und hoffen, uns alle anzustecken. Ganz ehrlich, ich finde das ganz vernünftig sogar, weil man dann tatsächlich seine Gegenkörper selbst oder seine Antikörper selbst produziert, als dass man sich genmanipulativ behandeln lässt und das Ganze auf die Pharmaindustrie schiebt. Also das zeigt so auch ein bisschen, in welcher Welt wir hier leben.
Ja, man schließt hier auch daraus die Erklärung, warum zweimal gespritzte Personen, die aber noch nie infiziert waren mit Covid-19, nach 6 Monaten mit höherer Wahrscheinlichkeit infiziert werden, weil sie gar keine wirklich funktionierenden guten Antikörperstoffe haben.
Naja, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, dass wir ja durch diese Corona-Maßnahmen insgesamt auch immer anfälliger geworden sind. Allein durch die Tatsache, dass man die Menschen trennt. Dann die Tatsache, dass man diese Masken trägt. Und das macht ja krank, dass das nicht gesund ist und gut für die Gesundheit, ist doch völlig logisch. Und was für mich das Allerschlimmste ist, sind jetzt auch diese Krankenübernahmen. Das kommt mir schon wirklich vor wie dieses Stockholm-Syndrom, wenn man also quasi in Gewalt kommt, gerät eines Kidnappers und sich dann in den Kidnapper verliebt. Ich habe gerade mit einer Mutter gesprochen, die einen 13-jährigen Jungen hat und der sagt, er will seine Maske aufsetzen und er steht auch unter diesem Druck der Schulklasse, dass die das ja alle haben. haben. Und er ist eigentlich von der Maskenpflicht befreit, auch durch seine Mutter, die sich dafür stark eingesetzt hat. Und er kämpft darum, dass er endlich die Maske tragen kann. Und er kämpft auch darum, dass er geimpft wird. Er möchte unbedingt diese Spritze bekommen, weil alle anderen bekommen sie auch. Das heißt, diese kranken Muster, die führen dann tatsächlich auch zu einer völligen Übernahme. Und das Kranke wird normal. Und wie hat es Maas genannt? Die Normopathie, dass dieser Anpassungsdruck so extrem ist, die Individualität wirklich komplett ins Nirvana entschwindet und eine Art Soldatenfunktion langsam entsteht bei allen Menschen. Das ist das Erschreckende.
Eben nicht bei allen Menschen. Vielleicht noch kurzer Nachtrag. Professor Dr. Hans-Joachim Maatz, der lange in Halle an der Saale eine Klinik geleitet hat für psychosomatische Störungen, für Psychotherapie. Der hat viele Bücher geschrieben. Und wenn ihr interessiert seid, gebt bei YouTube seinen Namen ein und ihr findet wirklich viele dienliche Informationen von ihm zu dieser sogenannten Mikrobenpandemie und den Auswirkungen auf die Seele. Auswirkungen auf den Körper haben diese Maßnahmen natürlich auch immer wieder. Andreas, du hast es gerade gesagt, die Masken. Bitte vergesst eins nicht, vor allem auch für die Kinder, aber auch für euch selber. Wer mehrere Stunden am Tag die Maske tragen muss, dessen Körper übersäuert. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, nicht nur in jedem Moment, wo es geht, dieses Ding abzusetzen, um übrigens auch von der Seele her einfach in dieses normale Freiheitsgefühl zu kommen und sich eben nicht unterwerfen zu lassen. Aber es geht eben auch um den Körper. Frische Luft atmen, tief einatmen, gesund ernähren, das heißt viel Gemüse, viel Salat, viel basische Lebensmittel. Bananen sind ganz basisch, Kartoffeln sind basisch. Und das könnt ihr aber auch alles im Internet nachlesen. Gebt es ein, basische Lebensmittel, und ihr habt es. Mandelkerne zum Beispiel, Feigen statt Schokolade zwischendurch. Das bringt wieder den Körper in Schwung. Es gibt auch dieses Pulver, was man nehmen kann, wenn man gerade keine gesunden Lebensmittel zur Hand hat, weil man auf Reisen ist oder so. Dann einfach dieses Pulver nehmen, was eben auch eine gewisse Balance wiederherstellt. Es ist sehr, sehr wichtig, weil ein übersäuerter Körper neigt zu Krankheiten. Und wenn man sich die Spritze nicht geben lassen will, was wir auch nicht möchten, weil der Körper auch darunter leiden könnte, wie wir an vielen Beispielen sehen, so ist es eben auch wichtig, den Blick auf die Maske bei allem Impfgetöse nicht zu verlieren. Ganz, ganz wichtig. Ja, und vielleicht noch einen Hinweis hier aus dieser Meldung, die übrigens von russischen Medien, Rossa Primavera, veröffentlicht wurde. Im deutschsprachigen Raum habe ich von der jetzt gerade noch nichts gelesen. Und es heißt, obwohl die Anzahl der Antikörper sowohl bei Covid-19-Patienten als auch bei geimpften Personen mit der Zeit abnimmt, steigt die Qualität der Antikörper nach der Infektion. Nicht aber nach der Impfung. Nochmal ganz deutlich wird das hier dargestellt. Diese Ergebnisse liefern spezifische Merkmale der Immunantwort, die den unterschiedlichen Schutz gegen Covid-19 bei zuvor infizierten und geimpften Personen erklären könnten. Ganz, ganz wichtig. Und diejenigen, die sich nicht die Spritze haben geben lassen, die auf das natürliche Immunsystem vertraut haben, die auf die Naturgesetze vertraut haben und denen auch klar ist, wenn der liebe Gott eine andere Immunantwort uns hätte geben wollen, hätte er es getan. Aber er hat uns ein Immunsystem geschenkt, mit dem wir sorgfältig umgehen sollten und können und gleichzeitig eben den Krankheiten die Stirn bieten können. Natürlich verhält es sich auch immer anders, wenn man schwer vorerkrankt ist, aber das ist ja nun wirklich auch allseits bekannt.
Ja, und diese Aussagen wären ja wichtig, sollten von den Medien aufgefasst werden, sollten sofort als große Schlagzeilen auch über die entsprechenden Medien auf allen Ebenen verteilt werden, aber nichts dergleichen passiert, weil es passt natürlich nicht ins Konzept. Es gab mal Zeiten, da wurde der Arzt, hatte eine ganz andere Funktion als heute. Heute fragt der Arzt, wenn ein Patient kommt, was haben Sie denn? Und damit meint er dann sein Leiden oder seine Symptome und dann schreibt er ihm was auf, diesen Patienten. Und früher fragte der Arzt, was fehlt Ihnen? Und da wurde das dann ermittelt, was fehlt. Meistens war es frische Luft und Bewegung und eine gesunde Ernährung. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich sage, was haben Sie und ich behandle oder was fehlt Ihnen und ich lasse behandeln, indem der Kunde jeden Tag 2 Stunden bei frischer Luft spazieren geht, tief durchatmet. Das sind die wichtigen Dinge. Wir zum Beispiel, wir sagen auch, selbst bei schlechtestem Wetter, zum Glück, wir haben einen wunderbaren Hund, der fordert das auch ein, dass wir dann eben halt rausgehen und dann haben wir hier so einen Berg und da gehen wir runter und dann gehen wir wieder hoch oder zumindest Teile davon, je nach Wetterlage. Man atmet mal tief durch, man kommt mal so ein bisschen ins Schwitzen, in die Rotation und dass das gesund ist, ist doch ganz logisch. Aber diese ganz normalen Grundbedürfnisse des Körpers werden von keinem Politiker, gerade von einem Bundesgesundheitsminister, der sich um die Gesundheit kümmert und eigentlich ein Krankenminister ist, der dafür sorgt, dass die Krankenquoten hoch genug bleiben, damit die Einnahmen der Pharmaindustrie entsprechend hoch sind. Denn alle diese Kosten gehen ja ins Bruttoinlandsprodukt und führen ja zu Wirtschaftswachstum. Den meisten Menschen ist das gar nicht klar, was da passiert. Wenn also die Wirtschaft zum Beispiel nicht gerade zusammenbricht und wir sagen, wir haben relativ gute Wachstumsraten im Verhältnis zu dieser dramatischen Zeit, wo die Wirtschaft nicht wirklich funktioniert, dann liegt das daran, dass die Gelder, die aus dem Nichts geschaffen werden, also die Bürger verschulden, dann für Pharmaindustrie eingesetzt werden, also für diese Dinge, die auch vielleicht Schäden verursachen, für die Nachbehandlungen durch Impfschäden beispielsweise verursachen. Alle diese Summen werden addiert und werden dann positiv eingerechnet in das Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, je gesünder die Menschen, desto schlechter die Wirtschaft. Das ist die Absurdität. Diese Grundfragen werden aber nicht gestellt. Viel wichtiger sind die Fragen, dass man mit Elektroautos durch die Gegend fährt und so weiter und ist nur in irgendwelchen Dogmen verhaftet und versucht den Menschen mehr oder weniger zu erklären, was sie zu tun und zu denken haben. Das ist die Absurdität. Denkt wieder selbst, das ist für mich wichtig, selber denken, aber leider stehen die meisten Menschen unter Denkmalschutz und ich sage immer Denkmal, Denkmal, aber sie kommen nicht dazu.
Vielleicht eine kleine Hilfestellung noch. Zu Beginn der Mikrobe hat Christopher Vasey sein Buch veröffentlicht, Gesund durchs Chaos. Und das ist wirklich ein sehr wertvolles Werk, weil wir hier Hinweise bekommen auf die Möglichkeiten, die der Einzelne hat. Was kann ich tun, um in einer solchen sogenannten Pandemie meinen Weg gesunder durchzuführen? Und er spricht vom Körpermilieu und er spricht vom geistigen Milieu. Das heißt, diese Milieus müssen wir in Ordnung halten. Wie wir das machen, mit welchen Methoden, übrigens auch mit welchen Mittelchen, mit welchen Kräutern, aber eben auch auf welche Art gesund zu denken und sich nicht verstricken lassen in diese Was-passiert-wenn-Maschine. All diese Hinweise sind ungeheuer wertvoll, gerade jetzt in dieser Phase wieder. Wir haben vor 2 Jahren dieses Buch hier besprochen, als es rauskam. Ich habe es auch vorgelesen. Es kann auch sein, dass wir irgendwo die Möglichkeit haben, dass ihr das auch noch mal abrufen könnt. Ich glaube sogar auf seiner Webseite. Das müsste ich aber noch mal rausfinden. Auf jeden Fall, dieses Buch ist wirklich eine wertvolle Hilfe, wie wir gesund durchs Chaos kommen.
Ja, die Zelle ist nichts, das Milieu ist alles. Das hat mal schon ein weiser Kopf gesagt. Und wenn wir da mal sehen, was jetzt hier der Herr Vasey, der Christopher Vasey schreibt, das ist unfassbar schön und auch ganz leicht und wunderbar zu lesen. Und die Grundlage dieses Buches bezieht sich auch auf die Botschaft von Abdroschin im Lichte der Wahrheit. Also hier fließen die gesamten schöpfungsarchitektonischen Zusammenhänge inklusive des Lebensprinzips, welches im Detail beschrieben wird, wirklich zusammen. Es ist ja ein dreibändiges Werk, was Christopher Waseda geschrieben hat. Und dieses erste Gesund durchs Chaos, das sind alles drei Bücher, die übrigens immer auf meinem Schreibtisch liegen. Und wenn ich mal nicht so gut drauf bin und brauche eine einfache, allgemeinverständliche Ansprache, dann blätter ich einfach mal drin rum und dann geht es mir auch schon gleich viel besser. Und das mit dem Milieu muss man sich vorstellen. Ich denke da an Bruce Lipton, Professor Bruce Lipton, ein großer Biologe aus USA, der irgendwann gesagt hat, dass im Milieu die entscheidenden Entscheidungen gefällt werden. Und zwar hat er Stammzellen von Körpern genommen und hat diese Stammzellen, identische Stammzellen, in drei Petrischalen verteilt. Das sind so kleine Glasschälchen und hat sie in unterschiedliche Nährlösungen getan. Stammzellen haben also die Aufgabe, sich dann ganz normal wieder zu vermehren, indem sie sich teilen. Aus einer werden zwei, aus zwei werden vier und so weiter. Und hat sie aber dieselbe Stammzellenart in unterschiedliche Medien reingelegt, also in unterschiedliche Flüssigkeiten, und hat dann beobachtet, wie sie sich entwickeln. Und dieselbe Stammzelle hat unterschiedliche Entwicklungen. Die eine zum Beispiel hat Muskelgewebe produziert, die nächste hat zum Beispiel Knochengewebe produziert und die übernächste hat dann beispielsweise Fettgewebe produziert. Und das ist sehr spannend, weil das Milieu entscheidend war für die Zellen, wie sie sich vermehren. Und wenn wir wissen, dass unser Körper zu 70% aus Flüssigkeit besteht und damit auch sich in einem Milieu bewegt, also schwimmt gewissermaßen, dann ist es wichtig, wie wir diese Flüssigkeiten im Körper, Sekrete, das Blut vor allem und verschiedene andere Dinge, wie man die letztendlich möglichst gesund hält, denn dann können natürlich auch die Zellen sich entsprechend gut entwickeln und man bleibt schlichtweg gesund. Und das beschreibt Christopher Waseda natürlich fantastisch, vor allem, wie man sich auch gesund ernährt, aber nicht so ein typischer Gesundheitsratgeber, sondern ein ganz besonderer, weil er auch auf die Botschaft zurückgeht, nämlich auf das Prinzip des Lebens an sich.
Ja, im Lichte der Wahrheit von Avdrushin, auch Waseda fußt alle seine Erkenntnisse auf diesen drei Studienbänden, so nenne ich sie jetzt mal. Es ist ein Studium fürs Leben, das man hier machen kann. Und wenn man das chronologisch durcharbeitet, das Wissen aufbaut, dann kommt man mehr und mehr in eine völlig andere innere Haltung hinein. Man bekommt Respekt vor der Natur, man beginnt toleranter anderen Menschen gegenüber zu sein. Vor allem auch fängt man an, sein Denken zu überprüfen und zu kontrollieren, nach dem Motto, haltet den Herd eurer Gedanken rein. Der Mann übrigens, Andreas, der gesagt hat, die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles, der heißt oder hieß Professor Antoine Béchamp. Der hat gelebt im 19. Jahrhundert. Es wird auch Louis Pasteur zugeschrieben, es wird auch Robert Koch zugeschrieben, aber die Ursprungsaussage kommt von Herrn Béchamp. So, jetzt haben wir diese schöne Meldung am Anfang durch. Bitte, ich werde sie nachher einstellen nach unserem Podcast, damit ihr sie eventuell auch an andere weiterschicken könnt, eure eigenen Recherchen dazu anstellen könnt, vielleicht nochmal dieses Institut in Israel nachschaut, guckt, was gibt's da noch. Also das sind ja so die Dinge, wenn man sagt, ich will da mehr drüber wissen, dann kann man das auf eigene Faust heute auch tun. Ja, und ungeachtet dessen, dass die ganze Welt mehr oder weniger öffnet, welche Hintergründe auch immer dafür verantwortlich sind, dass die Maßnahmen überall eingestellt werden, selbst New York hat jetzt gesagt, wir nehmen die Masken raus und es gibt keine Maskenpflicht mehr. Aber dein Freund Lauterbach, Andreas, mit dem ist da nicht zu spaßen, der sagt, das bleibt dabei. Und Deutschland ignoriert die Empfehlungen aus der EU, die sagen, die Kinder müssen nirgendwo nach dem Urlaub mehr in Quarantäne. Und man, so heißt es hier bei der Bild-Zeitung, schüttelt in Brüssel inzwischen über die eigenwillige deutsche Corona-Politik den Kopf. Denn, er sagt, der Lauterbach, es bleibt dabei, Kinder müssen, die aus einem Urlaub im EU-Nachbarland zurückkommen, in die Quarantäneregelung, jedenfalls Kinder unter 12 Jahren. Sie müssen, wenn sie nicht vollständig geimpft sind, nach geltender Rechtslage mindestens 5 Tage in Quarantäne. Hausarrest nennt die Bild-Zeitung das, selbst wenn sie kerngesund sind. Und das macht natürlich viele Eltern richtig, richtig wütend. Aber was stürzt den Mond?
Ja, ich habe ja über viele oder lange Zeit mich mit dem Thema der Psychosen beschäftigt, auch in meiner Freizeit, und mich mit Psychopathen beschäftigt. Und Psychopathen finden sich in vielen gerade obersten Strukturen der Politik und auch beispielsweise von großen Konzernen wieder. Das sind aber nicht irgendwelche irren Menschen nach dem Typ Hannibal Lecter, sondern das sind Menschen, die im Prinzip ganz einfach aussehen, die ganz bestimmte Muster abspielen, und die kann man genau beobachten. Und diese Maßstäbe, die lege ich auch gerne bei unseren politischen Ebenen wirklich mal sauber an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin regelmäßig erschrocken darüber, zu welchen Ergebnissen ich da komme.
Ja, und wie wir gehört haben von einem deiner Informanten, man wird auch in Deutschland beharrlich an der Impfpflicht festhalten, auch wenn diese auch in vielen anderen Ländern ausgesetzt wird oder sogar abgeschafft wird. Und selbst Joe Biden in den USA merkt, er kommt nicht durch gegen die Macht der Einzelgouverneure der Bundesstaaten, 50 Stück an der Zahl, wovon jetzt aber schon 3/4 vollkommen raus sind aus all diesen Maßnahmen. Und hier heißt es ja jetzt, Andreas, das ist die Information, die du bekommen hast, dass die allgemeine Impfpflicht, also das Gesetz für Deutschland, dass das jetzt im Bundesgesundheitsministerium von seiner Hoheit höchst selbst wahrscheinlich formuliert wird.
Ja, das ist natürlich auch eine ziemlich kritische Geschichte, weil Gesetze eigentlich formuliert werden müssen und vor allem auch durch bestimmte Gremien hindurchlaufen müssen. Aber wir haben ja immer mehr eine Konzentration der Macht auf ganz bestimmte Figuren, die bestimmte Segmente dieser Macht ausüben. Und im Moment kann man ja sagen, wir befinden uns in den Jahren der Pharmaindustrie im Moment. Es gibt ja unterschiedliche Phasen. Es gibt auch Phasen, wo man sich in einem Rüstungszeitalter befindet, je nachdem, welche Strukturen gerade an der Macht sind. Und ich weiß auch nicht, wie die das untereinander aufteilen. Also die Argumentation ist ja gewesen, bis 2020, man soll Ansteckungen vermeiden. Bis 2021 war es dann, schwere Verläufe sollen verhindert werden. Und jetzt geht es eben halt darum, wieder ein Zusammenbruch des Gesundheitssystems. Das soll jetzt letztendlich aufgebaut werden. Also wir müssen davon ausgehen, sie wollen auf jeden Fall die Impfpflicht durchsetzen. Sie werden es jetzt anders darstellen. Ich habe gerade heute gesehen, da sprach man von einem Impfmechanismus statt von einer Impfpflicht. Also man versucht hier schon wieder durch Thinktanks neue Begrifflichkeiten rauszubringen. Aber ich glaube, das funktioniert einfach nicht mehr. Die Frage ist, ob die Menschen erkennen, dass man enteignet wird geistig, intellektuell, bewusstseinsmäßig und das mit sich machen lässt, oder ob man sagt, nein, ich lasse es nicht mit mir machen. Und ich glaube, immer mehr Menschen sind sich darüber klar, dass sie keine Lust haben, und gucken sich Herrn Lauterbach beispielsweise mal als Bild an oder als Video an und hören mal, wie er so seine Sätze bildet. Auch was für lustige Kapriolen er da teilweise dreht. Man braucht ihm ja auch nicht zu widersprechen. Man muss nur einen Moment warten, dann macht das von alleine. Also das sind ja doch Methoden, die ja sehr interessant sind. Und wenn ich dann überlege, dass dieser Mensch jetzt über mein Leben bestimmen soll und meine Eigenverantwortung jetzt quasi übernimmt und mich in sein Vollkasko-System reinzieht, da muss ich ganz ehrlich sagen, nee, dazu bin ich zum Beispiel nicht bereit. Ich bin ja nun auch kein Deutscher, aber ich wäre auch nicht bereit, wenn ich Deutscher wäre.
Ja, und so ist es natürlich auch auf der ganzen Welt. Man muss sich einfach anschauen, wer versucht da welche Anordnungen durchzusetzen. Und wir schauen uns immer die Gesichter ein bisschen näher an. Wir haben uns auch diese neue Beauftragte von Frau Baerbock angesehen, die Jennifer Morgan, die ja jetzt da ganz hohe Ämter in der Bundesregierung zum Klimaschutz einnehmen wird. Und tatsächlich, wenn man da näher schaut, dann lässt man einfach die innere Empfindung sprechen. Hier in Kanada, die Trucker-Proteste, die weiten sich aus. Die Leute gehen nicht weg. Die Trucker sagen, ja, jetzt kommt gerade ein Adler vorbeigeflogen. Wenn wir von Freiheit reden, da passt das sehr gut. Sieht wunderschön aus hier in der Sonne, dieser Adler mit dem weißen Kopf und dem weißen Leib und den riesen Schwingen. Ja, und ganz wichtig ist eben einfach, dass wir wissen, es ist eine dunkle Zeitphase auf dieser Erde eingetreten, die noch nie so dunkel gewesen ist, so schlimm, wie es jetzt war, mit all dem Druck, mit den Bedrängnissen weltweit. Das hat es vorher noch nicht gegeben. Und wer jetzt stabil bleibt, wer sich gesund ernährt, wer versucht, gesund zu denken, wer sich mit der Natur verbindet, wer auf Gott vertraut, der kommt durch diese Zeit ungleich besser durch. Viel stabiler und auch viel nachhaltiger. Ich möchte auf einen Artikel kurz eingehen, der im britischen Guardian, also Mainstream in Großbritannien, vorgestern erschienen war. Der ist geschrieben worden vom Direktor von Global Justice Now. Der Mann heißt Nick Durden. Und Global Justice Now steht überhaupt nicht im Verdacht, politisch unkorrekt zu sein. Das ist also eine große NGO, die für Klimawandel und die ganzen Maßnahmen sind. Trotzdem hat er einen Bericht geschrieben, der einen echt erstaunen lässt. Nämlich die Überschrift lautet: Es war ein großer Fehler, den Pharmakonzernen die Verantwortung für die weltweite Einführung von Impfstoffen zu übertragen. Und dann schreibt er also im Einzelnen, über Pfizer. Pfizer sagt er, dass den Aktionären hörig ist, interessiert sich nur für seine riesigen Gewinne. Heute gab das Unternehmen bekannt, dass sein Impfstoff Covid-19 im vergangenen Jahr 37 Milliarden Dollar eingebracht hat und damit das mit Abstand lukrativste Medikament in einem Jahr in der Geschichte ist. Aber das ist noch nicht alles, sagt Durden. Für ein Unternehmen, das bis vor kurzem das am wenigsten vertrauenswürdige Unternehmen im am wenigsten vertrauenswürdigen Industriesektor der Vereinigten Staaten war, war Covid-19 ein PR-Coup. Pfizer ist in den letzten 12 Monaten zu einem Begriff geworden. Man ist auf Partys und stößt auf das Unternehmen an. In Bars gibt es Cocktails auf der ganzen Welt, die jetzt nach dem Impfstoff benannt sind. Und er sagt, der US-Präsident bezeichnet den Geschäftsführer von Pfizer, Albert Bourla, als guten Freund und parkt seinen großen Jet neben dem von Boris Johnson, also der Pfizer-Mann. Und er ist also hier in der vollkommenen Anklage und sagt, dass eben Pfizer das nur, also er bringt es auf den Punkt und sagt, es geht überhaupt nicht in erster Linie darum, Menschen zu helfen, sondern es ist eine riesen Geldmaschine geworden.
Naja, das ist halt das Finale der Umverteilung, worüber wir ja oft genug sprechen. Und das sehen wir hier in dieser deutlichen Form. Das bedeutet, früher war es zum Beispiel so, dass wenn ein Vorstand eines Konzerns zum Bundeskanzler kommen wollte, dann musste er sich einen Termin geben lassen. Und dann musste er dann draußen warten im Kanzleramt zum Beispiel oder in dem Weißen Haus, wenn er denn einen Termin bekam, musste er da draußen im Gang sitzen und warten, bis er hereingebeten wurde. Heute ist es so, dass ein Bundeskanzler mehr oder weniger anklopfen muss, wenn er bei einem großen Konzern überhaupt vorsprechen darf. Und da fährt der Bundeskanzler hin oder der Präsident dort eben hin in diesen großen Konzernen. Der geht dann dorthin vorne in den Gang und setzt sich dann hin und wartet darauf, bis er aufgerufen wird. Und der Vorstand des großen Konzerns diktiert auch den Termin. Und dann hat der Kanzler oder der Präsident seine Termine entsprechend auch so zu fassen, dass er an den Termin auch kann, sonst findet der Termin einfach nicht statt. Und hier sehen wir die Übernahme des Privaten gegenüber dem Hoheitlichen. Das heißt, die hoheitlichen Gewalten, die wir eigentlich haben sollten im Rahmen der parlamentarischen Demokratie, die sich ja nun als Feudalsystem endlich geoutet hat. Das ist das, worüber ich schon seit langem rede, was Demokratie eigentlich ist. Demokratie hat mit der Herrschaft des Volkes nichts zu tun. Gar nichts. Das Gegenteil ist der Fall. Es geht ja auch nicht um eine Demokratie, sondern um eine Republik, in der wir leben. Aber die Unterscheidung können die meisten gar nicht. Und das Entscheidende ist, privat kommt von privare, ich wiederhole es immer wieder, heißt berauben. Und wir sehen, wie die hoheitlichen Strukturen von den privaten Konzernen beraubt und übernommen wurden. Und wer das Geld hat, der regiert natürlich. Und das ist die Situation. Deshalb heißt ja Staat im Französischen übrigens auch État. Da wird es schon ziemlich deutlich, dass sie von den Finanzen abhängig sind. Und wenn die Finanzen sich nicht mehr bei den Staaten befinden, sondern in einer Handvoll Menschen, die eine Weltherrschaft anstreben, dann haben wir genau diese Phänomene, die wir hier gerade sehen.
Andreas, wir erleben ja jetzt gerade durch die Lockerungen, also wieder das Prinzip Hammer and Dance. Es wird jetzt überall gelockert, ihr dürft jetzt raus, ihr dürft jetzt euch wieder mit mehreren Leuten treffen. Das ist ja hier auch so. Ab nächsten Montag darf man sich wieder mit 25 Leuten ohne Maske in einem Raum treffen. Es gibt kein Social Distancing mehr und hier werden auch wieder viele Dinge jetzt aufgehoben. Sehr schön, freuen wir uns auch alle drüber. Aber es heißt, ja, das ist ja jetzt alles entstanden, weil die Corona-Maßnahmen gescheitert sind. Und jetzt müssen Politik und Medien klein beigeben und die rudern zurück. Und wir haben ja die ganze Zeit gesagt, es riecht aber eher nach Hammer and Dance. Und es gibt jetzt hier eine Mitteilung, dass die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, warum die das Wort Gesundheit überhaupt noch im Titel haben, weiß ich nicht, dass die jetzt neue Pläne haben, was so stickum hintenrum gerade alles in Stein gemeißelt werden soll. Und zwar sollen jetzt die Mitgliedstaaten, die bei der WHO sind, zur Unterzeichnung eines neuen Abkommens bewegt werden über die weltweite Pandemievorsorge. Im Grunde genommen heißt das, wenn das unterzeichnet wird, dass damit der WHO die Macht in allen medizinischen und klimatischen Notfällen weltweit übertragen wird. Und was damit dann auch wieder weiter in Richtung Great Reset geht, was uns ja Klaus Schwab schon im Juli 2020 in seinem gleichnamigen Buch alles angekündigt hat. Und ich möchte vielleicht hier mal ganz kurz in die Meldung von den Mittelstandsnachrichten reingehen. Da heißt es, die WHO nutzt diese allgemeine Ablenkung, um die Mitgliedstaaten zu bewegen, das zu unterschreiben. Der neue, im Dezember 2021 präsentierte Vertrag, der einen ursprünglichen Vertrag von 2005 erweitert, bedeutet, wenn er von den Mitgliedstaaten angenommen wird, dass die Verfassung der WHO gemäß Artikel 9 bei Naturkatastrophen oder Pandemien Vorrang vor der Verfassung der einzelnen Länder hat, also Abschaffung wieder der Rechte in den Nationalstaaten. Und dafür will man in Europa jetzt vor allem die EU gewinnen zur Implementierung der Mitgliedstaaten. Und mit anderen Worten, die WHO möchte künftig diktieren und eben nicht mehr wie bislang Empfehlungen aussprechen. Und von Seiten der WHO wurde nun bereits ein zwischenstaatliches Verhandlungsgremium konstituiert, das seine erste Sitzung am 1. März 2022 abhält und seine zweite am 1. August 2022, um dann die Fortschritte bei einem Arbeitsentwurf zu erörtern. Und der weitere Plan ist, anschließend wird sie der 76. Weltgesundheitsversammlung im Jahr 2023 einen Fortschrittsbericht vorlegen mit dem Ziel, das Instrument bis 2024 endgültig zu verabschieden.
Naja, und das passt natürlich sehr gut ins Konzept, wenn man weiß, dass die WHO ja der UN untergeordnet ist. Die WHO ist ja 1948 gegründet worden und das war ja zeitgleich mit den Vereinten Nationen, die man gegründet hat, wo ja auch die Menschenrechte plötzlich reingebracht wurden, ohne die menschlichen Pflichten. Also Menschenpflichten stehen ja immer Menschenrechten gegenüber. Das heißt, es bedeutet, dass damals die WHO als auch die UN ein dogmatisch angelegtes Konstrukt war, welches politisch Einfluss nehmen wollte. Damals gab es schon dieses Fundament dafür, für diese heutige Übernahme der gesamten Weltmacht. Das heißt, dass die WHO im Namen der UN sogar die Verfassungen eines Landes. Und eine Verfassung ist eine Grundstruktur, die sich das Volk für sich selbst gibt, nach ihren eigenen Mentalitäten, Traditionen, Ethnien oder was auch immer, gibt man sich eine eigene Verfassung. Jetzt wird eine ausländische Organisation weltweit genommen, die steht dort drüber. Und eins habe ich mal irgendwann gelernt. Am besten kann jemand über sich selbst entscheiden in der kleinsten Einheit. Also wenn ich beispielsweise ein Werftenproblem lösen will, dann finde ich in Rostock wahrscheinlich mehr Experten dafür als beispielsweise in Stuttgart. Aber wenn es um Automobilindustrie geht, dann würde ich wahrscheinlich eher in Stuttgart gucken und nicht in Rostock. Und deshalb sind die regionalen Prinzipien so unglaublich wichtig, um da mal einen Vergleich ranzubringen. Und was man hier macht, ist also eine Übernahme der Welt nach einem Gießkannenprinzip, die in die Individualität des Menschen, die eigentlich entscheidend in demokratischen Strukturen sein soll. Denn da geht es um die Subsidiarität, da ist das Subjekt schon drin. Die einzelne Person soll optimal im Rahmen eines Gesamtsystems berücksichtigt werden und genau das Gegenteil wird verfolgt, nämlich Weltmacht und Zentralismus. Das hatten wir im Römischen Reich, ist kaputt gegangen. Das hatten wir in den Vereinigten Staaten von Amerika, geht gerade kaputt. Und genau diese zentralistischen Systeme können nicht funktionieren, weil das Freiheitsbestreben der Menschen zu groß ist und die sagen, nein, wir wehren uns dagegen. Und jetzt kommt deshalb der große Versuch mit der vierten industriellen Revolution, die gar keine industrielle ist, sondern eine menschliche, indem man Menschen und Computer kombinieren will zu Cyborgs, damit sie dann eben halt steuerbar sind. Das alles steht dort hinter, wenn man sich diese kleinen Überschriften hier ansieht.
Ich finde, dass dein Aluhut dir heute besonders gut steht.
Ja, das macht nichts.
Naja, also das darf man ernst nehmen, was du hier gesagt hast. Ich erinnere noch mal daran, dass 2020, als der ganze Zauber losging mit der Mikrobe, eine riesen weltweite Diskussion stattfand, dass die WHO sich hat von China einkaufen lassen. Trump hatte damals noch als amtierender US-Präsident Alarm geschlagen, hat einfach mal die Kohle, die die USA jedes Jahr an die WHO bezahlt haben, was zwischen 300 und 400 Millionen US-Dollar pro Jahr gewesen sein soll, eingefroren und hat gesagt, so ungefähr sinngemäß, diesem Verbrecherverein geben wir kein Geld mehr. Und jetzt versucht also die WHO sozusagen die Welt in den Griff zu bekommen. Und hier sind auch noch ein paar Ausführungen, dass man sich das mal genauer vorstellen kann. Die Instrumente sehen so aus, was man plant: ein stärkeres, nachhaltiges und langfristiges politisches Engagement auf der Ebene der weltweiten Staats- und Regierungschefs sicherstellen. Das heißt, die werden alle eingenordet. Dann klare Prozesse und Aufgaben definieren, die mehr oder weniger dann den Staats- und Regierungschefs oktroyiert werden. Dann heißt es, die Verbesserung der langfristigen Unterstützung des öffentlichen und privaten Sektors auf allen Ebenen und die Förderung der Integration von Gesundheitsfragen in alle relevanten Politikbereichen sicherstellen. Andreas, das klingt für mich echt totalitär.
Ja, das ist totalitär, natürlich. Es sind die klassischen NGOs, die das machen. Wir müssen aber wissen, wer steht hinter diesen NGOs. Das sind wieder die großen Kapitalsammelbecken und das sind die eigentlichen Steuerer. Und das sind die auch von der Umverteilung eben halt am meisten partizipieren. Ich vergleiche das mal hiermit gerade mit einer Meldung, die ich hier von einem Whistleblower soeben hier gerade reinbekommen habe, dass Amazon zum Beispiel, ist ja auch einer dieser großen Konzerne, jetzt zum Beispiel ins Frachtgeschäft mit einsteigen wird. Das heißt also, die großen Supply Chain Management Player, die großen Unternehmer, die also für die Lieferketten in Europa zum Beispiel unterwegs sind, haben also komplett alle Übernahmeangebote vom Amazon-Konzern jetzt bekommen. Und das hat natürlich massive Auswirkungen auf die Wettbewerbssituation und die Monopolstellung, also durch die Monopolstellung genau. Und die Waren also gehen also von der Produktion über die Belieferung bis zur Zustellung dann alles digital überwacht und steuerbar. Dann bis hin zu übrigens auch zu der Lebensmittelversorgung über einen untergeordneten Konzern, das nennt sich dann Amazon Fresh beispielsweise. Was ich damit damit sagen will, ist, wir sehen hier, dass die privaten Organisationen und gleichzeitig die NGOs, wie hier mit der WHO, mehr oder weniger alles zusammenziehen. Und wenn wir wissen, dass sie hinter den Kulissen sich gemeinsam treffen, denken wir an das große Treffen, wo sich im letzten Jahr in irgendeiner Wüste in den USA, ich weiß es nicht mehr, wo auch der Sebastian Kurz, der ehemalige österreichische Kanzler, mit dabei eingeladen war, wo sich dann die größten der Großen treffen, und zwar unabhängig von Politikern. Und wenn Politiker dorthin kommen, Staatspräsidenten und so weiter, dann nur, um ihre Befehle abzunicken, aber auf gar keinen Fall da, um Politik zu machen. Und da wird es dann deutlich, in welcher Phase wir jetzt gerade sind. Und wir reden ja von stabil durch den Wandel. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt richtig stehen in den Schöpfungsgesetzen. Denn das sind jetzt alles nur sachliche Bewertungen, die man vor allem durch eine richtige Einstellung zu den Schöpfungsgesetzen sehr gut trotz alledem durchstehen kann. Denn das sieht immer so ein bisschen nach Untergangsvision aus. Das ist es nicht, das möchte ich an der Stelle sagen, sondern es geht hier um eine neue Situation. Und diese neue Situation wird anders ablaufen, als Sie sich das vorstellen.
Ganz gewiss, also davon sind wir fest überzeugt. Vielleicht noch ein paar Informationen zu dem, was die hier vorhaben mit der WHO. Jeder sagt jetzt, wow, bis 2024 wollen die das durchpeitschen, da haben wir ja noch Zeit. Und genau das stimmt auch. Es gibt eine Wissenschaftlerin aus der Schweiz, Frau Dr. Stuckelberger, die seit 20 Jahren für die WHO arbeitet. Und die hat jetzt genau gewarnt. Sie sagt, dass jedes Land einen öffentlichen Protestbrief an die WHO schicken sollte, in dem es heißt, dass es inakzeptabel ist, dass die Unterschrift des Gesundheitsministers eines Landes ohne Referendum über das Schicksal von Millionen von Menschen entscheidet. Und ich denke, dass jeder Bürger seine Regierung auch auffordern kann, in einem selbstentworfenen Schreiben, dass man hier nicht zustimmen sollte. Vielleicht gibt es auch ein paar Petitionen, die dafür abgehalten werden sollen. Und was ich auch sehr interessant finde, ist, dass Frau Dr. Stuckelberger mitgeteilt hat, es gibt schon ein Einspruchsschreiben eines Landes, das nämlich sagt, wir machen da nicht mit. Rate, welches es ist.
Ja.
Russland.
Russland, okay, alles klar. Hätte mich also auch, es ist ja fast schon zu erwarten gewesen, denn ich glaube einfach, es gibt noch zu viele Bereiche, gerade im Nahen Osten, den wir wirklich haben, also im ganz Nahen Osten meine ich damit natürlich nicht den Nahen Osten im arabischen Bereich, sondern auch Bulgarien, Rumänien, Polen, Tschechien und so weiter, wo also die Menschen doch noch ein wenig mehr Freiheitsbestrebungen haben, gerade weil sie aus einem sozialistischen System kommen und die andere, die westliche Welt, aus einem vermeintlichen Freiheitssystem kommt und gar nicht mehr erkennt, wie sozialistische Extremstrukturen eingebaut werden, weil sie es nie gelernt haben und erkennen auch diese Gefahrensignale gar nicht mehr. Und aus diesem Grunde ist von der Seite natürlich wesentlich mehr Widerstand zu erwarten.
Ja, und ich möchte euch zum Abschluss dieser aus meiner Sicht wirklich wichtigen Meldung noch etwas daraus zitieren. Es gibt also eine gemeinsame Erklärung von Führern aus der ganzen Welt, gemeinsam mit dem Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, und dem Generaldirektor der WHO, Dr. Tedros, zur Covid-19-Pandemie. Und da heißt es wörtlich: Es wird andere Pandemien und andere große gesundheitliche Notfälle geben. Die Frage ist nicht ob, sondern wann. Gemeinsam müssen wir besser darauf vorbereitet sein, Pandemien auf hochkoordinierte Weise vorherzusagen, zu verhindern, zu erkennen, zu bewerten und wirksam darauf zu reagieren. Zu diesem Zweck glauben wir, dass die Nationen gemeinsam auf einen neuen internationalen Vertrag zur Vorbereitung und Reaktion auf Pandemien hinarbeiten sollten.
Ja, und das Spannende ist irgendwie, dass überhaupt keiner fragt, was denn jetzt anders ist, als es in den letzten Jahrtausenden war. Das, was Sie hier beschreiben, ist ein völliger Normalzustand und es gab auch immer Pandemien. Und wir sehen an der letzten sogenannten Pandemie, die übrigens vor wenigen Jahren noch gar keine Pandemie gewesen wäre, wenn man die Kriterien für die Pandemie nicht verändert hätte. Und hier kann man deutlich ableiten, es geht hier mehr oder weniger um politische Einflussnahmen und um Machtstrategien und überhaupt nicht um die Gesundheit. Das ist die Problematik. Und man muss einfach sich darüber im Klaren sein, dass es Pandemien geben kann, wie es schon immer die Grippen gab. 2017, 18, glaube ich, hatten wir eine sehr starke Grippeperiode, wo viele Menschen an der Grippe gestorben sind, während im Jahre 2020 dagegen im Corona-Bereich nahezu überhaupt keiner gestorben ist im Verhältnis. Also das sind eben die Absurditäten, die dahinterstehen. Und man redet hier über normale Dinge, bauscht sie plötzlich auf, bringt sie ins Bewusstsein und lenkt damit die Gedanken und die Konzentration immer wieder auf diese Punkte. Und was das Schöne ist oder das Verrückte ist, so läuft die Psychologie der Massen. Das, was heute in den Medien dargestellt wird, was heute von der WHO verkündet wird und von den Medien entsprechend kolportiert werden muss, sonst kriegen sie keine Gelder mehr, weil die Bürger schon gar nicht mehr bereit sind, die Massenmedien zu kaufen. Ja, dann sprechen am nächsten Tag in den entsprechenden, wie auch immer, Restaurations- oder wo auch immer, wo man sich trifft, die Leute genau über diese Themen. Das ist genau das Problem. Die Leute gehen in die Kantine und unterhalten sich genau über das, was als Schlagzeile momentan gerade läuft. Und das wird hier ständig angewandt damit.
Ja, also vielleicht noch mal, wer sich jetzt freut, dass die Maßnahmen aufgehoben wird, der kann an dieser Meldung erkennen, dass sie vorhaben, ständig und immer wieder neue Szenarien heraufzubeschwören bzw. in den Griff zu nehmen, um sie dann zu lenken. Und auf diesem Wege, wenn da genügend Länder eingesammelt wurden, kann man natürlich eine ganze Menge totalitäre Kontrollmaßnahmen weiter verhängen. Ich stelle euch nachher diesen Artikel nach dem Podcast nochmal ein. Vielleicht finde ich auch noch, ich habe gerade mal versucht, hier ein bisschen noch zu suchen, was es da noch über diese Pläne gibt. Viel ist es im Moment nicht, aber auf der Seite der WHO wird man auf jeden Fall fündig. Bitte guckt euch das an. Bitte schreibt an euren Lieblingsminister Karl Lauterbach, dass ihr ihn auffordert, dort nicht zuzustimmen, auch wenn er sich darüber versucht hinwegzusetzen. Je mehr schreiben, desto brüchiger wird auch eine solche Phalanx. Und ich denke, ja, da muss man jetzt in die Aktion kommen.
Naja, gut, okay, ich will jetzt da ein bisschen bremsen. Jetzt bremse ich mal, weil wir hier keinen Aufruf zum Widerstand machen, sondern darüber berichten wollen. Aber das ist das, was die meisten Menschen ja natürlich auch schon machen. Und ich hatte gerade wieder in den letzten Tagen sehr interessante Gespräche mit Funktionären in der politischen Kaste, wo wirklich die wichtigsten Informationen ausgetauscht werden. Und was mir da so ganz deutlich geworden ist, vor allem eines, wie dort auch in diesen Strukturen der Beamtenorganisationen sich auch Lager gebildet haben. Und die Aussage geht so in die Richtung, 30% der Verbeamteten sind grundsätzlich eigentlich gegen die politische Lage, die Maßnahmen, die Weltpolitik und 70% sind einfach Mitläufer, die nicht mitdenken. So Befehl und Gehorsam halt. Und dann stellt sich die Frage, sind die jetzt in der Minderheit mit 30%? Und ich glaube eben nicht, wenn wir sehen zum Beispiel, dass in diesen NGO-Organisationen die selbsternannten Eliten, die Neliten eigentlich sind, nämlich Nicht-Eliten, dass die in der Lage sind, mit einer Handvoll Menschen die gesamte Welt mehr oder weniger zu beeinflussen, dann glaube ich, dann sind 30% verbeamtete Klardenker weitaus stärker und stabiler und mächtiger als 70% Standardmitläufer. Auch das muss man ganz einfach sehen. Und das ist eine richtig gute Entwicklung. Und ich glaube, auch bei der Bundeswehr zum Beispiel oder bei anderen Armeen spielt das eine ganz große Rolle. Denn wenn irgendwann die Exekutive, die bewaffnet ist, sich umdreht und die Waffen gegen ihre Befehlshaber anrichtet oder anlegt, ohne zu drücken, hoffe ich ja, dass man dann die entsprechenden Leute dann rausnimmt und dann eine neue Ära dadurch entstehen könnte. Und ich glaube, diese Dinge sind weitaus wichtiger und auch interessanter und auch deutlicher am Aufkochen, als wir alle glauben.
Ja, ich möchte jetzt zu einigen Plänen kommen, was man in der Regierung vorhat, um die grünen Ziele zu erreichen. Da hat sich ja jetzt wirklich eine Truppe formiert, die sehr nachdrücklich all das umsetzen will, was auf der grünen Agenda steht, wo auch Robert Habeck als Superminister gesagt hat, das Angesicht des Landes wird sich verändern. Jetzt gibt es hier eine aktuelle Meldung, die kommt von der Welt, also Welt Online. Und da heißt es, dass jetzt Pläne des Umweltbundesamtes, das ja eng zusammenarbeitet mit der grünen Regierung, dass nach diesen Plänen ein Aus für den Holzofen kommen soll. Also das heißt, das sind die neuen Leitlinien. Übrigens der Weltgesundheitsorganisation für gesunde Luft, die im Vergleich zur bestehenden Regulierung in der EU deutlich verringerte Richtwerte vorsehen, vor allem für Stickstoffdioxid, Feinstaub und Ozon. Hieran sehen wir, wie weit sich die WHO jetzt schon außerhalb der Pandemie einmischt, um deutlich zu machen, wir setzen uns für die Gesundheit der Menschen ein. Denn in dem Bericht von der Welt heißt es, die Luft in Deutschland war 2021 so sauber wie seit vielen Jahren nicht mehr. Die vorläufigen Zahlen des Umweltbundesamtes zeigen, dass die EU-Richtwerte für die Belastung mit Stickoxiden und Feinstaub selbst an Hauptverkehrsstraßen in Großstädten fast überall eingehalten wurden. Und der Präsident des Umweltbundesamtes, Messner heißt der Mann, sagt, wir stellen jetzt in städtischen Wohngebieten eine Situation fest wie vor 10 Jahren im ländlichen Raum. Trotzdem fordert er jetzt drastischere Maßnahmen, um die Luftqualität weiter zu verbessern, weil er sich auf die neuen Richtlinien der WHO beruft und stützt. Und Ziel der WHO ist es, durch weniger Luftschadstoffe die Zahl von Erkrankungen und Todesfällen zu verringern. Das ist also das Gewand der Milden und Mildtätigkeit. Und die Schlussfolgerung lautet, die Luft muss noch sauberer werden. Und da geht man jetzt an den Punkt heran, dass Holz also nicht mehr abgeholzt werden soll, damit Menschen ihren Ofen damit heizen, damit da, das ist ja meistens sowieso Holz, das jetzt für andere Dinge gar nicht benutzt werden kann.
Ja, also das ist schon alles wirklich sowas vom grünen Tisch und auch sowas von inkompetent oder genau genommen eben halt zielgerichtet im Rahmen einer Ideologie hier aufgebaut, dass einem da wirklich die Spucke wegbleibt. Dieses Brennholz, welches man normalerweise hat, ist wirklich ein einfaches Holz, was man für Bauten nicht verwenden kann und so weiter. Und das Interessante ist ja trotz alledem, wenn man dann von diesen Dingen spricht. Man macht ja hier eine unglaubliche Geschwindigkeit. Man beschleunigt ja. Die Leute dürfen auf gar keinen Fall ins Nachdenken kommen. Das heißt, letzte Woche haben wir davon gesprochen, dass die Immobilien saniert werden müssen und Immobilien abgerissen werden, wenn sie nicht CO2-neutral nach bestimmten utopischen Vorgaben umgebaut werden können. Und jetzt geht es darum, dass der Kamin im deutschen Wohnzimmer oder beispielsweise irgendwelche privaten Öfen jetzt keine Möglichkeiten mehr haben. Man kommt natürlich nicht auf die Idee, von der Brandrodung in Brasilien zu sprechen, wo Tausende von Quadratkilometern jedes Jahr Wälder abgebrannt werden. Der Reinheitswald, der gerade gefällt wird, das ist also alles ja gar nicht weiter schlimm, um dann eben diese Metall- und Kunststoffkonstruktionen, die dann nicht mal recycelfähig sind, die nennt man dann Windräder, dorthin zu bauen mit Betonsockeln, die dann eben halt im Boden bleiben. Das heißt also tatsächlich eine Umweltzerstörung und wir beschäftigen uns ja auch gerne mit diesen Wesenhaften und diese Wesenhaften in der Natur, die uns die Natur ja immer wieder erneuern, im Gang halten, im Fluss halten, die unterliegen im Moment einem Kampf, nämlich der Ökoterroristen dieser grünen Politik, die die wirklichen Naturwesenhaften gerade versuchen, an die Wand zu nageln. Und das sind natürlich nur Teilsiege, das muss man auch mal ganz klar sagen, so übel das ist und so weh das auch tut, wenn man so etwas sieht. Aber diese Argumentationen werden immer deutlicher und diese Richtung, die man von Seiten dieser materialistischen, dunklen Energie, dieser destruktiven Energie hier aufgebaut hat, von Seiten WHO und den NGOs und so weiter, nämlich den Finger dort reinzulegen, wo man die Macht übernehmen muss und nicht dort, wo tatsächlich die Umweltsünden passieren. Denken wir an die brasilianischen Wälder. Das sind die Umweltsünden. Interessiert keinen, denn da ist nichts zu holen. Es geht wirklich um Macht und um Geld, welches umverteilt wird. Ganz eindeutig.
Ja, und Deutschland, wie gesagt, hat ja nun vor einigen Jahren mal kräftig alles getan, damit Dieselfahrzeuge verunglimpft werden. Und man sagt, ja, der Erfolg, dass die Luft jetzt so rein ist, wie es 10 Jahre im ländlichen Raum nicht mehr war, liegt natürlich daran, dass wir das alles schon durchgesetzt haben. Aber weiter heißt es, mit klassischen Maßnahmen zur Luftreinhaltung sei die erforderliche drastische Reduzierung der Emissionen allein nicht erreichbar, sagt eben das Umweltbundesamt. Und darunter fallen Tempolimits, Düngemittelverordnung, strengere Abgasnormen für Fahrzeuge. Stattdessen seien, und jetzt kommt der Begriff, der hier wörtlich genannt wird, transformative Maßnahmen. Beschleunigter Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2030, deutlich weniger Verkehr, auch daran wird kräftig gearbeitet, die Verringerung der Tierbestände in der Landwirtschaft und mindestens die Halbierung der Verwendung fester Biomasse in privaten Haushalten. Was ist mit dem letzten Punkt gemeint? Das wird dann von Herrn Messner, dem Chef des Umweltbundesamtes, deutlich gemacht. Das Umweltbundesamt rät, dass wir zukünftig darauf verzichten sollten, Holz zu verheizen. Besser solle Holz als Baumaterial genutzt werden. Und er sagt, wir sollten uns verabschieden von der Verbrennung von Holz in privaten Haushalten. Und damit kommt schon wieder ein Konflikt mit der Regierung, denn aktuell werden Holzpelletheizungen als klimafreundliche Alternative vom Staat gefördert. Und Millionen Deutsche nutzen Kamin- und Kachelöfen zum Heizen. Und das sei aus Klimagesichtspunkten, wie es hier heißt, von Herrn Messner, ein Nullsummenspiel, weil das gebundene CO2 beim Verbrennen ja wieder in die Atmosphäre gelangt und aus der Perspektive der Luftreinhaltung sei die Förderung eben keine gute Maßnahme. Die Feinstoffbelastung aus Holzheizungen sei inzwischen nämlich höher als die aus dem Auspuff von PKW.
Ja, das ist die Situation, wenn man eine Münze hat und immer nur eine Seite beschreibt. Also es ist natürlich wirklich so, dass wenn ich Holz sehe und Holz ist in der Lage, CO2 zu binden und quasi Sauerstoff wieder abzugeben durch diesen Stoffwechsel, den diese Bäume haben, dann ist das richtig, wenn man dieses Holz verbrennt, dass dann genau dieser Vorgang wieder rückabgewickelt wird. Denn ein Verbrennungsvorgang braucht natürlich wieder Sauerstoff. Aber ein Verrottungsvorgang auch. Das heißt, jeder Baum, jeder Ast, der in seinem Leben eine bestimmte Anzahl von Sauerstoff umgewandelt hat, beispielsweise, also CO2 in Sauerstoff umgewandelt hat, verbraucht genau auf molekülgenau den Sauerstoff wieder, den es in seinem Leben hat produzieren können. Mit anderen Worten, wir müssten, wenn wir den Sauerstoffgehalt erhöhen wollten oder die CO2-Abgase reduzieren wollten, permanent neue Wälder anbauen auf dieser gesamten Erde. Gerade in Sache der Überbevölkerung. Aber das findet ja nicht statt, sondern es findet ja eine Abholzung zum Beispiel des Reinhardswaldes statt, um eben halt möglichst die CO2-Bindung dann nicht weiterlaufen zu lassen. Und hier wird das Ganze eben halt so doppeldeutig. Das ist das, was ich vorhin sagte, nicht nur bei Herrn Lauterbach, bei diesen ganzen politischen Akteuren, die dort stehen, bei vielen, nicht bei allen, stellen wir fest, du musst ihnen nicht widersprechen, warte einen Moment, dann machen sie es von alleine. Und das ist hier ein ganz klarer Widerspruch. Man beschreibt die Situation teilweise mit echten Wahrheiten, teilweise mit Weglassen von anderen Wahrheiten, immer um Bilder darzustellen. Und das bedeutet, man hat überhaupt kein Interesse an der Wahrheit. Das sind natürlich völlig wertlose Artikel, die da geschrieben werden, die eigentlich nur eins zum Zuge haben, dass die Leute sich jetzt aufregen und sagen, verdammt, jetzt darf ich nicht mal mehr meinen eigenen Ofen haben, obwohl der Staat nicht einmal dafür sorgt, dass Gas kommt, um meine Bude warm zu halten, denn da gibt es Probleme. Aber auch andere Dinge eben halt wissen wir nicht, zum Beispiel die Elektrizität, die aufgebaut wird. Wir wissen, dass diese alternativen Stromformen, die wir jetzt hier haben, diese erneuerbaren Energien, eben auch nicht funktionieren. Und jetzt sorgen die Leute selbst vor und kaufen sich da einen kleinen Ofen und versuchen, sich die Bude warm zu halten. Und das sind jetzt die Schädlinge. Also es ist ja wirklich nicht zu fassen, ne?
Ja, es ist ein einziger Widerspruch und wir können es auch nicht oft genug wiederholen. Das Ausland schaut spöttisch lächelnd auf Deutschland mit all diesen ehrgeizigen Energieplänen. Und ich möchte nochmal auch wiederholen, dass was dieses Abkommen von der WHO ist, das geplant ist, um möglichst alle Länder einzunorden, damit man die Oberhand behält, dass das einzige Land, das bisher widersprochen hat, Russland ist, der böse, böse Ivan. Ja, und noch einen Schritt weiter geht jetzt Robert Habeck mit seinen Leuten. Er möchte jetzt ein Osterpaket schnüren für die Deutschen, also die Menschen, die in der Bundesrepublik leben, und zwar ein Osterpaket der Energiewende. Und zwar hat die Ampelkoalition ja nochmal deutlich gemacht, wir müssen die Energiewende schaffen, wo jedes andere Land sagt, es ist illusorisch. Und die erneuerbaren Energien sollen ja den Großteil der Stromquellen ausmachen. Und Habeck hat gesagt, in weniger als 9 Jahren sollen insgesamt 80% des bundesweit erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energien kommen. Bis jetzt sei das ja erst zu 40% der Fall. Und dieses Osterpaket soll jetzt Abhilfe schaffen. Es haben sich die 3 grün geführten Ministerien Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft darauf geeinigt, die Solarenergiequellen auch deutlich auszubauen. Und dazu wollen sie jetzt den Bauern an den Leib rücken und sagen, die landwirtschaftlich genutzten Flächen und auch Moorböden sollen mehr und mehr zu Photovoltaikanlagen umfunktioniert werden.
Ja. Also ich bin immer wieder verblüfft darüber, wenn ich das höre, dass Herr Habeck ja auch Bundeswirtschaftsminister sein soll. Und wir haben jetzt in den letzten 3 Jahren eine komplette Zerstörung der Wirtschaft erlebt. Und anstatt sich jetzt um eine Schadenbegrenzung zu kümmern, dass auf allen Überschriften in der Agenda ganz oben steht, wie retten wir die Unternehmen, wie retten wir die Arbeitsplätze, wie halten wir überhaupt noch eine halbwegs ordentliche Infrastruktur im Gang, dass die Menschen sich überhaupt noch halbwegs am Überleben halten können. Das ist doch das Entscheidende. Nichts von dem findet statt, sondern man geht weiter seiner Klimaideologie, natürlich ziemlich warm gepempert und sicher gepempert durch den Staatshaushalt, nämlich durch die Schutzgelderpressung, die jetzt hier stattfindet. Man nennt das auch Steuerzahlung, die man macht. Das ist ja eine Art Schutzgelderpressung. Und dann finden eben diese absurden Maßnahmen statt, anstatt sich wirklich mit den Dingen zu beschäftigen, die jetzt wirklich wichtig wären. Es ist ja richtig, dass man bestimmte Dinge angehen muss. Es ist auch richtig, dass man allgemeine Strukturen verändern muss, dass die gesamten Obsoleszenzen und all diese Dinge, die wir haben, also Fehlstellungen der Wirtschaft, Wachstum um jeden Preis und so weiter und so fort, dass diese Dinge auf den Prüfstand kommen. Aber man kann nicht einfach einen Hebel umdrehen und damit mehr oder weniger alle Menschen ins offene Messer laufen zu lassen und zu sagen, ist mir doch scheißegal, ich bekomme ja hier meine Gelder von der Krippe, ich sitze hier warm und trocken. Das ist diese Verachtung eines Bundeswirtschaftsministers gegenüber den Wirtschaftseinheiten, für die er eigentlich eingesetzt ist.
Ja, es ist wirklich sehr schwer, hier alles wiederzugeben, weil es so widersprüchlich ist, dass man eigentlich gar keinen richtig logischen Gedanken mehr finden kann. Das finde ich so verwirrend an all dem. Also natürlich haben sich die Landwirte sofort positioniert und haben das kritisiert und haben ein Positionspapier gestern veröffentlicht. Und Landwirtschaftsminister Özdemir war bemüht, diese Bedenken zu zerstreuen und hat den Bauern ein Versprechen über Twitter gegeben. Unsere Landwirtinnen und Landwirte sollen von Klima- und Umweltschutz profitieren können. Ist das nicht eine schöne Nachricht? Vor allem so gehaltvoll. Und früher habe es geheißen, Erneuerbare oder Naturschutz oder Landwirtschaft. Am Ende haben alle verloren, sagt er. Er habe sich gemeinsam mit seinen grünen Parteikollegen Lemke und Habeck vorgenommen, Schluss damit zu machen. Und so sagt Özdemir, dass die Bauern ihre landwirtschaftlichen Nutzflächen trotz der neuen Solaranlagen auch weiterhin bewirtschaften könnten. Allerdings befindet sich eine solche Doppelnutzung in der Bundesrepublik laut Bauernverband im Pilotstadium. Und der Verband hat ergänzt in seinem Positionspapier, dass für die doppelte Nutzung geeignete Solaranlagen derzeit noch teurer sind als die Anlagen für freie Flächen. Das heißt, die Solarmodule müssten bei Doppelnutzung mehr Licht durchlassen. Zudem gestalte sich der Aufbau aufwendiger. Deshalb sei eine höhere staatliche Förderung solcher Anlagen als die auf freien Flächen zwingend notwendig. Und der Bauernverband sagt grundsätzlich, der Bau von Solaranlagen gehört primär auf Gebäude und Konversionsflächen. Das sind ungenutzte Flächen, die anders genutzt wurden.
Also wenn wir das mal aus Sicht der Menschen sehen, die in diesem Staatsgefüge leben, welches hier gerade geplant wird. Und es gibt noch viele in unserem Alter, die wissen, wie die DDR aufgebaut war und in welcher Struktur die DDR war, wie die Menschen dort gelebt hatten. Ihre Grundnahrungsmittel waren zum Beispiel nie in Frage gestellt. Sie haben auch nie gefroren. Es ging ihnen verhältnismäßig gut, aber sie haben vieles auch nicht gehabt, was die westliche Welt als Luxus mehr oder weniger hatten. Bananen beispielsweise ist das berühmte Beispiel oder eben halt verschiedene andere Dinge, die eben halt von außerhalb reingebracht werden mussten ins Land. Im Nachhinein sind diese Dinge durchaus auch zu hinterfragen gewesen, denn die westliche Welt hat auf der Basis von Verschuldungen gelebt und sich diese ganzen Orgien nur leisten können, weil sie die nachfolgenden Generationen verschuldet haben. Das war bei der DDR nicht der Fall. Das, was wir jetzt machen, wird aber keine neue DDR, mit der man noch leben könnte, wo man sagen würde, zu essen ist da, zu trinken ist da und Wärme ist da, medizinische Versorgung ist da. Sondern wir geraten hier in dieser Form hochgerechnet in einen Verelendungsstatus, wenn wir da nicht aufpassen. Und das ist der Punkt. Das heißt, die DDR, dieser Sozialismus, der dort stattfand, war noch im Verhältnis für die Menschen noch sehr viel fruchtbarer und sinnvoller als das, was hier gerade geplant wird. Hier findet ein Sozialismus statt, nur im Sinne einer kleinen Diktatur, wie damals die Diktatur des Proletariats in der DDR. Aber hier sind es eben halt nicht Diktatoren des Proletariats, sondern die Eigentümer der Erde, die nämlich die Erde annektiert haben. Das heißt, man redet so darüber, Russland hätte die Krim annektiert, was übrigens niemals der Fall war. Es ist eine völlig andere Situation. Aber dass beispielsweise Einzelpersonen die gesamte Welt annektieren, das wird in keiner Form diskutiert. Diese Dinge muss man versuchen, immer wieder zu durchdenken, um diese Zusammenhänge auch zu verstehen.
Ja, das war übrigens ein Artikel des Münchner Merkurs, den wir hier gerade am Wickel hatten. Der nächste, über den wir sprechen, kommt vom Spiegel. Und hier wird auch nochmal ganz aktuell aufgezählt, während Deutschland aus der Kernenergie aussteigt und eben all diese Maßnahmen verkündet, hat Frankreichs Präsident Macron den Bau von bis zu 14 neuen Atomreaktoren angekündigt. Bis 2050 sollen 6 EPR-Reaktoren der neuen Generation gebaut werden. Das hat Macron in Belfort bekannt gegeben. Der Bau von 8 weiteren solle noch geprüft werden. Und er flötet ganz fröhlich, das bedeutet eine Renaissance der Atomkraft. Außerdem hat er sich dafür ausgesprochen, die Laufzeit bestehender Atomkraftwerke über 50 Jahre hinaus zu verlängern, solange es keine Sicherheitsbedenken gäbe. Der Baubeginn für die neuen Atomkraftwerke sei für 2028 geplant und 2035 könnte der erste Reaktor ans Netz gehen.
Tja. Und das Ganze finanzieren dann im Prinzip die Deutschen, weil dort eine Politik stattfindet, wo die Energie gerade im Kollaps sich befindet und die Industrialisierung nicht mehr möglich ist. Und wenn ich dann sehe, dass eine Frau Lagarde sogar gesagt hatte, die Kosten für die Energie, die spielen gar keine große Rolle in der Produktpreisentwicklung oder in der Gestaltung. Daran merkt man auch, was hier für eine Dogmatik hintersteht, auch in der EZB. Es ist einfach nur noch zum Kopfschütteln. Aber wenn wir wissen, dass eben die Deutschen bald ihren Strom dann aus Frankreich und aus den anderen Ländern, die jetzt in Atomkraftwerke aufbauen, aber auch Rumänien und Bulgarien, wie ich immer wieder sage, die alte Kohlekraftwerke einfach wieder in Gang setzen. Da werden ein paar Löcher zusammengeflickt und dann fließt das Ding durch und die Kohle wird verheizt und die schwarzen Wolken kommen da oben raus aus den Schornsteinen. Und die Deutschen kaufen das dann zu überteuerten Preisen. Es ist wirklich unglaublich. Man spürt ganz deutlich immer wieder ganz bewusst dieser gezielte Angriff auf den Wirtschaftsstandort Deutschland. Ist der ganz gezielte Angriff. Das muss auch erkannt werden.
Ja, das hast du mit dem Satz auf den Punkt gebracht, finde ich. Und darüber kann man auch ein bisschen länger nachdenken. Andreas, es gibt ein Papier der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Das ist uns zugespielt worden von jemandem, der bei der Polizei in Österreich ist. Und zwar sind das Anweisungen für einen bevorstehenden Stromausfall. Wir können bei dem Szenario genauso natürlich von allen deutschsprachigen Bereichen ausgehen, nicht nur für Österreich. Und da heißt es in dem Vorwort des Papiers, bei einem weitläufigen Ausfall der Stromversorgung, also bei einem Blackout, ist mit schwerwiegenden Auswirkungen auf das öffentliche und private Leben zu rechnen. Zusätzlich zu den polizeilichen Herausforderungen dieser Katastrophenlage wird auch die Infrastruktur der Organisation schwer beeinträchtigt sein. Und in dieser Dienstanweisung werden die Prozesse beschrieben, die die Resilienz und Durchhaltefähigkeit der Polizei sicherstellen soll, damit der Blackout-Fall möglichst sicher und effizient abgearbeitet werden kann. Unter anderem steht da als einer der Punkte auch die Bewusstseinsbildung der Polizeibediensteten zur Selbstvorsorge. Du hast dir dieses Papier mal ein bisschen näher angesehen.
Ja, also man wird hier schon sehr deutlich und man spürt, dass hier Niederösterreich mit dieser Anweisung hier eine neue Qualität des Bewusstseins nach außen trägt, was ein Blackout anbelangt. Denn dieser Blackout ist offenbar auch keine Frage mehr ob, sondern nur noch wann. Und da geht es vor allem um die wesentlichen Punkte in dieser Anordnung, das ist die konsequente Vernetzung mit den einzelnen Organisationen wie Behörden, Rettung, Feuerwehr, Zivilschutz und so weiter. Das ist wichtig. Dann die Vorsorge für die Notstromsituation. Wie ist das mit der Nahrung für die Mitarbeiter, auch der Polizeibeamten? Wie läuft das mit dem Treibstoff beispielsweise für den Notstrom? Denn ohne Treibstoff läuft so ein Ding einfach nicht. Und die Sicherstellung, und das ist auch wichtig, der Verbindung durch alternative Kommunikationsformen bei Ausfall von Telefon, Phon- und BOS-Funk. Das sind also digitale Funktechniken, die man dann ersetzen muss. Also dann kommt eine Einleitung. Und diese Einleitung ist ganz deutlich. Da geht es also darum, dass man als Auslöser für einen Blackout zum Beispiel Naturkatastrophen, Cyberangriffe oder Anschläge denkbar hält. Also Anschläge braucht man nicht wirklich. Die Anschläge kommen direkt von der Politik, indem man das eben halt als Energiepolitik bezeichnet als Alternative. Die Energiequellen, das wird auch deutlich, wie Wind und Photovoltaik, tragen ganz deutlich dazu bei zur Instabilität, nämlich des Netzes.
Steht das da drin?
Das steht da drin, ja, steht drin. Also man sagt das ganz deutlich, dass man weiß, durch Wind und Photovoltaik ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der Blackout beschleunigt wird, ganz klar. Und grundsätzlich ist im Anlassfall auch der private Bereich der Bediensteten unmittelbar schwerwiegend und flächendeckend betroffen. Es geht also auch um die privaten Bediensteten, die hier aufgefordert werden, Vorsorge zu betreiben.
Also, dass die Bediensteten im Privatleben.
Genau, aus diesem Grunde wird empfohlen, auch in diesem Umfeld entsprechend Vorkehrungen zu treffen. So steht es da quasi wortwörtlich drin. Was sind die entscheidenden neuralgischen Punkte bei kurzfristigen Ausfällen? Gehen wir mal ganz kurz mal durch. Das ist erst einmal das Beenden von gefährlichen Angriffen, insbesondere solcher gegen Leib und Leben bzw. die körperliche Integrität. Man erwartet also im Falle eines schweren Blackouts, bürgerkriegsähnliche Unruhen mit schwersten Angriffen auf Menschen. Und es geht jetzt darum, wie bekommt man eine Kontrolle in die Sicherheit, also eine mögliche Beendigung oder eine mögliche Eliminierung von körperlichen schweren Angriffen. Das ist gar nicht so ganz einfach. Dann natürlich den Verkehr unter Kontrolle zu halten, die Ausschreitungen und Plünderungen, die man erwartet, die werden dort ganz klar beschrieben. Es geht auch um die Eigenobjektsicherung beispielsweise der Behörden selbst. Die machen sich Gedanken auch darüber, aber eben halt auch um kritische Infrastrukturbetriebe und so weiter. Also hier wird eine ganze Deutlichkeit gebracht, und zwar, was tatsächlich jetzt passieren wird im Worst-Case-Szenario. Man spricht also hier durchaus von einer von einem Blackout, welcher mehrere Tage bis mehrere Wochen dauern kann. Und mehrere Wochen ist ein Vorgang, den sich, glaube ich, keiner von uns vorstellen kann und will. Aber was passiert? Funk fällt aus, der normale Funk. Es wird wieder dann entsprechend der alte analoge Funk dann aufgebaut werden müssen. Festnetz geht nicht mehr für Telefonieren. Mobiltelefone gehen nicht mehr. Tankstelle fallen aus. Die Alarmsysteme fallen aus. Das wird dort alles offen beschrieben und vor allem die öffentliche Versorgung wie Trink- und Abwasser, Gas, Fernwärme. Aber auch der Geldverkehr funktioniert nicht mehr. Man kommt nicht mehr an Geld ran.
Das heißt, für den Notfall, wer jetzt sich vorbereitet auf das, was ins Haus steht, wann weiß man nicht, aber das ist eben passiert, das machen alle Experten klar, dass man genügend Bargeld zu Hause hat.
Genau, kleine Scheine, Bargeld sollte man zu Hause haben. Man sollte sowieso sein Geld nicht unbedingt, wenn es größere Mengen sind, bei der Bank haben. Gerade in Anbetracht der momentanen Schieflage des Finanzsystems ist das äußerst kritisch auch. Also da müssen wir wirklich sehr vorsichtig sein. Aber was hier interessant ist, dass die Landespolizeidirektion also ganz klar kommuniziert, dass sie jetzt beabsichtigt, die Ausstattung der Hauptdienststellen auszustatten mit lebensnotwendigen Gütern wie Notration, Trinkwasser, Betriebsmittel sowie Notstromaggregaten. Also hier wird schon in einer deutlichen Form gesprochen, vor allem auch, was bestimmte Risikoprobleme anbelangt, zum Beispiel die Grenzüberwachung. Wie werden die Grenzen ohne Strom noch bewacht beispielsweise, vor irgendwelchen fremden Eindringen beispielsweise?
Dieses Papier soll nach Auskunft desjenigen, der uns das geschickt hat, wohl an alle Polizeidienststellen in Österreich verschickt worden sein, sodass das offenbar eine flächendeckende Vorbereitung ist.
Ja, und da gibt es dann natürlich auch wirklich schwierige Situationen. Wie ist das zum Beispiel mit der logistischen Versorgung von Häftlingen? Und die Ausstattung der Hafträume und dieses operative Konzept soll jetzt aufgebaut werden hinsichtlich der Betreuung von festgenommenen Personen und so weiter. Will man die alle rauslassen? Was passiert dann beispielsweise, bevor sie verhungern? Also wir merken, was da plötzlich für Dinge auftauchen können beispielsweise. Worauf hier hingewiesen wird, ist auch diese Sensibilität zu bekommen, dass Dienststellen, die zum Beispiel mit einer Notstromversorgung ausgerichtet sind, die also wirklich so ein Gerät haben mit also einem Benzinmotor oder Dieselmotor, dass sie auch Zeiten einplanen, in denen das Notstromaggregat eben nicht genutzt wird. Also diese Sensibilität, weil ja auch es darum geht, den Treibstoff so gering wie möglich zu halten. Und das ist also wirklich wichtig, auch die Anordnung, dass alle Polizeifahrzeuge, alle öffentlichen Fahrzeuge grundsätzlich im Benzin volle Tanks haben sollte. Also wenn der Tank halb voll ist, sollte sofort wieder voll nachgetankt werden. Das sind also nicht andere Dinge als die, die wir hier auch immer wieder sagen. Aber das kommt jetzt an. Und es wird in Zukunft auch eine periodische Überprüfung stattfinden. Das heißt also mindestens einmal im Jahr ein sogenanntes Manöver stattfinden, wo man diese Fälle prüft. Spannenderweise sind das die Dinge, über die wir jetzt seit 3 Jahren auch berichten, auch für euch selbst. Wir können davon vieles ableiten. Übt einfach mal eine solche Situation, schaltet mal morgens um 7 den Hauptschalter eures Stroms ab und versucht einfach mal diesen Tag so durchzubringen, ohne jegwede Möglichkeit nach außen zu kommunizieren und so weiter. Und es bietet sich dann eben halt an, überhaupt die gesamte Vorsorge und ihr seid darüber informiert, über den berühmten Fluchtrucksack, wenn es mal eng werden sollte und tatsächlich die intraspezifischen Aggressionen in Gebieten auftauchen könnten. Das könnte ganz schnell passieren, ein Blackout oder ein Brownout, vielleicht ist es am Anfang nur, aber ein Blackout, das kommt nicht mit Ankündigung. Das macht klack, Licht aus, alles aus und dann geht es um diese Situation. Und dann muss man in der Ruhe bleiben, Überblick verschaffen, keinesfalls in Panik und dann müssen im Prinzip vorbereitet sein, mehr oder weniger Schematas, die man im Kopf hat oder die man auf ein Blatt Papier schreibt und sagt, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, wie bereite ich mich jetzt vor, was mache ich hier, Wasser auffüllen, Rucksack nehmen, vorbereiten zumindest, alles da zu haben. Habe ich mein Notstromaggregat beispielsweise, nochmal auffüllen alles. Das heißt also, die Solarpanel zum Beispiel, wenn man einen solchen Ecoflow oder so etwas hat, was wirklich sinnvoll ist, gerade wenn man in Ballungsgebieten wohnt, weil man nämlich geräuschfrei dort eben Aggregate hat, die man sowohl mit der Steckdose aufladen kann, als auch mit den Solarpanels. All diese Dinge, Wasserfilter bereitlegen, alles das, was man braucht, auch Wege sich anzusehen, wie verhält sich die Nachbarschaft. Beispielsweise gibt es schon irgendwelche Ausschreitungen. Am Anfang ist es ja noch ruhig, das geht ja nicht gleich los. Die denken ja alle, die Leute, naja gut, okay, das ist jetzt mal ein Stromausfall, in einer halben Stunde wird das wieder da sein oder in zwei. Aber am nächsten Tag wird die Situation schon ernster sein. Das heißt, alle relevanten Dinge sofort zu machen, die für die Vorbereitung jetzt wichtig sind.
Wichtig ist vielleicht auch, dass die Lebensmittelgeschäfte, die Supermarktketten bei einem Stromausfall geschlossen sind. Da kannst du nichts mehr einkaufen, da geht keine Kasse mehr, das ist ja alles digital, alles elektronisch. Das heißt, ihr müsst genügend zu Hause haben. Wir bekommen immer wieder Zuschriften und ich bin sehr dankbar dafür, wie einige von euch einkochen. Wir haben gerade letztens etwas eingestellt, wo eine Frau gesagt hat, ja, es nützt ja alles nichts, wenn der Strom ausfällt, dann ist auch die Tiefkühltruhe betroffen. Jetzt bin ich da mal durchgegangen, habe die ganzen eingefrorenen Früchte rausgeholt, habe die zu Säften verarbeitet, zu Grütze verarbeitet. Und man sollte solche Vorkehrungen treffen. Man kann, wie gesagt, Gemüse vordörren und in Glas verschraubbaren Gläsern parken oder in den Keller stellen oder ins Regal stellen. Man kann, vor allem sollte man die Wasser, die Glasflaschen sammeln, nicht die Plastikflaschen, die Glasflaschen gut ausspülen, Wasser rein, zudrehen, dass man auch genügend Wasser vor Ort hat, wenn so ein Fall eintritt. Wir hatten jetzt neulich einen Stromausfall und aus gewissen Gründen, die natürlich schon gefunden wurden, hat es dann auch für ein paar Stunden mit dem Strom bei uns nicht geklappt. Ich hatte das neulich schon mal berichtet. Und da ist man sofort in einem völlig anderen Modus und sagt, okay, was muss ich jetzt machen? Was muss ich vorbereiten? Ja, Andreas hat die Sache hier ganz schnell im Griff gehabt. Und ich habe halt so die Hausfrauentätigkeiten dann gemacht. Wie kommen wir jetzt am schnellsten an den Kaffee? Wie bekomme ich die Bude warm? Übrigens mit dem Holzofen natürlich, wie sonst in einer solchen Situation. Man kann natürlich auch so einen Gasofen mit Kartuschen haben. Da muss man dann natürlich auch ein paar Kartuschen vorhalten. Ja, all dieses. Es gibt diese Teelichtöfen. Da werde ich euch jetzt am Wochenende auch mal ein paar Dinge einstellen. Das sind wirklich tolle Entwicklungen, die zumindest einen Raum warm machen können, wenn man mehrere Räume hat, eine Wohnung, ein Haus, dass wenigstens ein Raum warm gehalten werden kann. Zum Glück kann man in diesem Fall sagen, geht man langsam aus dem Winter raus in den Frühling. Es wird dann auch wieder wärmer und dann kommt es aufs Gegenteil an. Wie hält man dann einen Raum kühl? Also alles in allem. Übrigens auch, wenn ihr wichtige Unterlagen habt, wenn es einen Cyberangriff geben sollte, was immer sein kann, wo die gesamte Infrastruktur, die digitale, zerstört ist, alle wichtigen Papiere ausdrucken, in einer Mappe abheften, die Kontounterlagen ausdrucken. Man macht ja heute alles online. Man hat ja überhaupt eigentlich keine Aktenordner mehr. Aber wenn der Strom nicht mehr da ist, dann braucht man genau diese Informationen. Deswegen am besten alles haptisch. Hat Andreas sich ja schon vor einiger Zeit drüber gefreut. Wir haben Federmappen, in denen gibt es Bleistifte und Anspitzer und Radiergummi und es gibt eben auch Kugelschreiber und so weiter, damit man, und Papier, natürlich muss man auch Papier vorhalten. Also das sind alles so die Dinge, die sehr, sehr wichtig sind und auf die wir nicht müde werden hinzuweisen. Spätestens in dem Moment, wenn es soweit ist, merkt man, hätte ich mal machen können. Wir haben noch ein Thema, Andreas. Da haben wir neulich wir beide einen ganzen Abend verbracht, in dem wir darüber diskutiert haben, weil ich eine Menge Fragen hatte und erstaunliche Antworten bekommen hatte. Auslöser war eine Überschrift eines Artikels und das war RT, hatte das gebracht, aber auch andere Portale, Mainstream-Portale. Überschrift: Altersarmut vorprogrammiert? Fragezeichen. Jede dritte Pensionskasse befindet sich in finanzieller Schieflage. Und da heißt es hier, die betriebliche Altersvorsorge ist für viele Angestellte eine wichtige Absicherung, aber die anhaltende Niedrigzinsphase und die Inflation machen es den Pensionskassen immer schwerer, Rendite zu erwirtschaften. Und jetzt stehe bereits jede dritte Pensionskasse unter verschärfter Aufsicht der BaFin, weil sie wackeln, weil sie vor dem Ausstehen, wie es hier heißt. Und das hatte auch das Handelsblatt berichtet. Andreas, was ist Zweck der Pensionskasse? Für wen gilt die? Und was hat das vor allem auch mit den Aufgaben eines Betriebes zu tun?
Das ist ein sehr komplexes Thema. Ich versuche das mal so einfach wie möglich darzustellen. Es gibt Unternehmen, die ihren Mitarbeitern eine betriebliche Altersversorgung bieten wollen. Dafür gibt es sogenannte Rentengesetze, Betriebsrenten, Rechtsstrukturen, die man dort nutzt. Und das bedeutet, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmern sagt, wenn du bei mir arbeitest, weil ich will dich nicht verlieren, weil du hast ein gutes Know-how und ich mache mir Sorgen, dass du irgendwann gehst. Und wenn du irgendwann gehst, dann geht dein Know-how weg. Ich müsste dann neue Mitarbeiter einstellen. Die müssten dann lange eingearbeitet werden. Es geht vor allem auch um Know-how, starke Berufsbilder. Das ist jetzt weniger jetzt der Lagerarbeiter beispielsweise, aber eben Spezialisten für ganz bestimmte Bereiche, die es natürlich auch bei den Lagerarbeitern gibt. Nicht, dass da jetzt einer sich auf den Schlips getreten fühlt. Also was ich damit meine ist, der Arbeitgeber sagt dann, wir bieten unseren Arbeitnehmer an, wenn du 65 bist, bekommst du von mir eine Zusatzrente zur gesetzlichen Rentenversicherung, die ja nach einem Umlageverfahren läuft. Und diese zusätzliche Versicherung, die sagt, dass du von uns monatlich 500 Euro meinetwegen bekommst oder 1.000 Euro zusätzlich zu deinen gesetzlichen Anwartschaften. Dafür muss der Arbeitnehmer dann eine gewisse Zeit auch arbeiten, um eine Unverfallbarkeit zu haben. Er muss mindestens 35 Jahre alt sein, 10 Jahre im Betrieb gearbeitet haben und so weiter. Und was macht der Arbeitgeber? Der Arbeitgeber hat ja eine Bilanz. Und auf dieser Bilanz gibt es eine Aktivseite und eine Passivseite. Das hat nichts mit bewegungsstark und mit faul zu tun, sondern das sind einfach nur Namen. Das ist die linke Seite und die rechte Seite. Und auf der linken Seite der Bilanz stehen alle Vermögenswerte, die in einem Betrieb drin sind. Und auf der rechten Seite stehen die Vermögensquellen. Oft sind es auch Schulden, also die Schulden beispielsweise, aber auch das Eigenkapital. Und was jetzt passiert ist, wenn ein solches Unternehmen seinem Mitarbeiter eine Altersversorgung zusagt, dann bildet er dafür Rückstellungen in der Bilanz. Das sind reine bilanzielle Werte, die er also steuerlich auch geltend machen kann, von seinen Geschäftsgewinnen in dem Jahr abziehen kann und hat dadurch bestimmte Steuererleichterungen. Auf der anderen Seite muss er natürlich auch eine Anlage machen, eine Rücklage bilden. Und das passiert über solche Instrumente wie Pensionsfonds, Pensionskassen oder Unterstützungskassen. Da gibt es verschiedene Strukturen. Und diese Kapitalsammelbecken sollen dann dafür sorgen, dass natürlich auch genügend Geld dann da ist für das Unternehmen. Wenn der Mitarbeiter nämlich mit 65 in Rente geht, dann bekommt er monatlich seine Auszahlungen, seine Renten, die man ihm versprochen hat. Und dann sollte das Geld natürlich auch da sein, weil der Mitarbeiter ja dann nicht mehr arbeitet. Und dann kann das Unternehmen das ja nicht aus dem laufenden Geschäft finanzieren. Und diese Kapitalsammelbecken, die Versicherungen quasi für den Betrieb, die stehen momentan so ziemlich allesamt auf wackeligen Beinen. Genau wie die private Lebensversicherung sind auch die betrieblichen Lebensversicherungen oder anderen Versorgungsinstrumente davon betroffen. Und deshalb sind viele Unternehmen bilanziell eigentlich schon überschuldet, weil nämlich diese Rückdeckungsstrukturen wie eine Pensionskasse, Fonds oder Unterstützungskasse finanziell mehr oder weniger am Wackeln sind. Und das bedeutet, dass selbst Unternehmen, kleine mittelständische Betriebe sind davon betroffen. Und ich kann nur jedem kleinen Betrieb, Handwerkerbetrieb und so weiter, die sich so ein Ding haben, mal irgendwann auch aufschwatzen lassen zum Teil, muss man ganz klar sagen, dass die diese Dinge überprüfen, die Altersversorgung überprüfen und dann eventuell diese betriebliche Altersversorgung auch heilen. Es gibt Möglichkeiten, über Spezialisten betriebliche Altersversorgungen zu heilen. Ich behaupte, dass ein Großteil der gesamten Betriebe in Europa, aber speziell in Deutschland, nicht einmal wissen, dass sie eigentlich pleite sind durch Überschuldung. Das wissen übrigens nicht mal deren eigenen Steuerberater. Weil sie nämlich diese Rückdeckungsstrukturen überhaupt nicht überprüfen, ist die Pensionskasse überhaupt noch sicher? Denn wenn die ausfällt durch Konkurs, dann kann es schwierig werden. Und die Muster, die man dort hat, um Sicherheiten, sogenannte Stabilitätsfonds, die im Hintergrund stehen und die sollen im Falle einer Insolvenz eine solche Kasse dann eben halt ausgleichen. Das kann nur dann funktionieren, wenn es nur mal eine ist. Aber das gesamte Finanzwesen steht ja momentan in einer Art Kernschmelze. Und aus diesem Grunde ist die betriebliche Altersversorgung genau wie die private Altersversorgung extrem angeschlagen. Mein persönlicher Rat, jeder, der eine Lebensversicherung hat auf privater Ebene, sollte sich dringend damit beschäftigen, das Ding loszuwerden. Das braucht man nicht, indem man es kündigt, dann verliert man oft dabei, sondern indem man sie verkauft. Das hat unglaubliche Vorteile. Wer da was wissen will, kann mich gerne anschreiben, dem gebe ich da gerne auch Adressen oder Material dazu. Und bei Firmen möchte ich ganz deutlich sagen, gebt mal rein unter irgendwelche Google oder sonstige Reparatur von betrieblichen Altersversorgungen. Da findet man teilweise auch ganz gute Unternehmen, die wirklich hervorragend mathematisch aufgestellt sind, die solche Prozesse noch während des Betriebes wirklich auch heilen können. Denn auf den Staat können wir uns da überhaupt nicht verlassen.
Was du da berichtest, das ist ja ein Gewitter, was über diesen Betrieben, aber dementsprechend dann auch über den Bürgern liegt, wenn es da zu Zusammenbrüchen kommt.
Genau, aber das Problem liegt nicht nur, dass wir das haben, sondern das Problem liegt darin, dass die Trägheit sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf Arbeitnehmerseite zu groß ist, hier in diesem extrem wichtigen Thema in die Kommunikation zu gehen. Ich würde zum Beispiel als Arbeitnehmer versuchen, auf meinen Arbeitgeber einzuwirken und zu sagen, lasst uns bitte dieses Thema durchsprechen, lieber Arbeitgeber. Du kannst nichts dafür, dass du uns eine betriebliche Altersversorgung zugesagt hast, die eventuell nicht mehr funktioniert. Oder der Arbeitgeber geht zeitgleich auf die Arbeitnehmer zu und sagt, ich habe hier ein Problem, ich habe alles getan, was in meiner Macht steht und ich kann auch nichts dafür. Lass uns gemeinsam eine Betriebsversammlung einberaumen, um dieses Thema zu besprechen und eventuell sogar gemeinsam eine betriebliche Altersversorgung rückabzuwickeln oder so zu verändern, dass man die Probleme lösen kann. Das ist ein ganz heikles Thema. Aber die Trägheit auf allen Seiten, indem man sich jeweils immer auf den anderen verlässt, ist das Hauptproblem. Man muss eigenverantwortlich arbeiten und zwar nicht mit der Argumentation, du bist schuld, sondern wir haben hier ein allgemeines Problem und die Schuldfrage liegt nicht beim Arbeitgeber oder bei Arbeitnehmern. Die sind alle mehr oder weniger die Opfer dieses Systems, wobei der Begriff Opfer mir nicht gefällt, aber ich habe jetzt keinen anderen Begriff jetzt parat.
Betroffene.
Es sind die Betroffenen. Und die sollten sich nicht spalten lassen, weil das sind alles Arbeitende. Der Chef eines Unternehmens arbeitet, genau wie der Angestellte des Unternehmens auch arbeitet. Es gibt aber Leute, die auf ganz anderen Ebenen, da reden wir drüber, in den NGOs sitzen, da liegen die Ursachen. Aber das bringt uns nicht weiter. Jetzt geht es darum, wie können sich die Betroffenen zusammensetzen, sehr guter Begriff, um diese Probleme gemeinsam zu lösen.
Ja, und hier sehen wir auch wieder, du hast es gesagt, wir müssen in allen Lebensbereichen aus der Trägheit raus. Wir müssen in die Bewegung kommen, in die kritische Beobachtung. Kein Staat trägt uns noch etwas hinterher. Niemand schenkt uns etwas. Niemand wird uns weiterhin pampern und sagen, dein Bestes ist mir das Wichtigste als Ziel, sondern wir müssen für uns selber anfangen, die Verantwortung zu übernehmen. Deswegen auch wieder für alle, die einen Garten haben, die einen Balkon, eine Terrasse haben, die ein großes sonniges Fenster haben, geht auch, ich weiß, dass jetzt schreiben wieder welche, ja, wenn ich nur ein Fenster habe, kann ich nicht viel vorsorgen. Das stimmt schon, das ist richtig, aber es gibt eben auch Schrebergärten, zu vermietbare Gärten und so weiter. Viele Freunde von uns haben Schrebergärten gemietet, weil sie gesagt haben, ihr habt uns animiert, wir wollen selber anbauen. Die machen das schon seit 2-3 Jahren und mehrere gleich. Man kann auch gemeinsam einen großen Schrebergarten mit anderen Leuten anmieten und kann da anfangen, sein Gemüse, seine Kartoffeln einzusehen. Aber man muss in die Bewegung kommen. Und wir sind in einem Transformationsprozess, der nicht nur von Klaus Schwab angekündigt wurde, sondern der auch in der Bibel angekündigt ist. Dieser Transformationsprozess wird in der Bibel auch als das jüngste Gericht bezeichnet. Und alle Anzeichen, die wir lesen können, die wir erkennen können, haben ursächlich etwas mit dieser Zeit jetzt zu tun. Und das heißt nicht, dass das schlecht ist für die Menschen, sondern es ist die Chance schlechthin, aus der Bequemlichkeit herauszukommen, wach zu werden, sein Leben in die Hand zu nehmen, vor allem auch geistig.
Ja, und wenn wir uns beispielsweise nur als ein Beispiel Ahrweil angucken, im letzten Jahr, wo beispielsweise diese große Flut war, wo die Menschen sich dann doch verlassen haben auf den Staat und wohin das gelaufen ist, das haben wir alle ganz deutlich gesehen. Also auf den Staat und auf die Figuren, die man dort sieht, die uns sagen, dass sie die Welt richten und regeln und alles im Interesse der Menschheit machen und schöne grüne neue Welt und so weiter und so fort. Auf die sollte man sich definitiv nicht verlassen. Eigenverantwortung ist das A und O. Wir sind alle gefordert. Und wer dem entspricht und sich mit den Schöpfungsgesetzen auseinandersetzt und weiß, wo sein Bewusstsein liegt und wie er das einsetzt, geistesgegenwärtig im Sachlichen, aber auch geistig verbunden mit der Schöpfungskraft, der kommt auch stabil durch den Wandel.
Hast du so schön gesagt, jetzt musst du nur noch die schöne Musik abspielen, Andreas, denn wir haben jetzt Wochenende und wir bitten euch einfach, geht raus, seid mit eurer Familie, mit den Freunden und lacht und seid fröhlich, das machen wir auch. Und ich weiß, Andreas, was es jetzt gibt.
Kaffee, 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 Kaffee.
Immer wieder was Neues von dir.
Das ist völlig egal. Ich liebe den Kaffee jeden Morgen hier mit dir nach getaner Arbeit und dann legen wir uns gleich wieder hin.
Wie bitte?
Der Tag ist doch vorbei. Nein, wir haben noch keinen Feierabend. Es geht jetzt fröhlich weiter.
Macht's gut. Bis nachher zum Abendgebet.
Bis bald. Ciao, ciao.